Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegleide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Wenn Kinder operiert werden müssen, ist das immer eine schwierige Situation. Für die Kinder, denen das Angst macht, für die Eltern, die sich nicht weniger sorgen. Und für Mediziner sind solche Operationen mitunter auch eine Herausforderung. Die Frage ist dann, wann ist der ideale Zeitpunkt? Kinder wachsen schließlich noch. Und man will keine unnötigen Folgeeingriffe provozieren. Und auch handwerklich sind Operationen an Kindern oft eine Herausforderung. Kinderchirurgen sind zwar deutlich breiter aufgestellt als Chirurgen für Erwachsene, aber auch und gerade bei seltenen Operationen kommt es ja darauf an, das Beste für Kinder zu erreichen. Kinderchirurgie, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder auch von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00 800 44 64 44 64. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben, Mails dann bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Omikron und Impfung. Umgeht die Virusvariante den Immunschutz? Und Covid-19 so gut schützen FFP2-Masken. Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas Kinderchirurgie an.
Wir müssen dich noch salzen und vorbereiten und so weiter, weißt du? Für die Operation. Das ist nämlich ganz wichtig. Pass auf. Was ist dein Lieblingsessen?
Nudeln.
Nudeln mit Tomatensauce. Und was muss da rein? Da muss Pfeffer rein, oder?
Ja.
Pfeffer, ganz viel Pfeffer. Und
also pfeffern, salzen und noch mit Knoblauch spicken. Operation lustig. Clowns in der Kinderklinik, was leisten sie und warum gibt es sie noch nicht auf Rezept? Danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen zum Thema Kinderchirurgie. Und soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen. Er ist uns zugeschaltet, Professor Oliver Münsterer. Er ist Direktor der Kinderchirurgie im von Haunerschen Kinderspital am LMU-Klinikum München und er ist Sprecher der AG Minimalinvasive Kinderchirurgie der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie. Schönen guten Morgen, Herr Professor Münsterer.
Guten Morgen, Herr Winkeleide.
Wie wird man Kinderchirurg?
Das ist ein langer, langer Weg. Einer der längsten eigentlich, den Facharztausbildung, die es gibt. Also in Deutschland ändert sich das alle 10 Jahre, würde ich sagen. Im Moment ist es so, dass noch die Kandidaten zunächst mal 2 Jahre eine Basisausbildung in der Chirurgie brauchen. Das nennt sich Common Trunk. Dann 1/2 Jahr auf einer pädiatrischen Intensivstation und dann noch 1/2 Jahr in der Pädiatrie und dann noch 3 Jahre in der Kinderchirurgie, also bei uns. Und das ändert sich jetzt so insofern, dass es jetzt 6 Jahre einfach bei uns sind, wovon 1 Jahr woanders abgereistet
wird. Ja, also schon eine sehr aufwendige Ausbildung auch. Und eine Besonderheit bei Kinderchirurgen ist ja, die müssen extrem breit aufgestellt sein. Das ist einerseits ganz gut und andererseits hat es auch Nachteile, oder?
Es hat Herausforderungen. Und zwar, wir sind so die letzten Generalisten, kann man wirklich sagen. Das hängt damit zusammen, dass wir uns ja vor 30, 40, 50 Jahren sowas weg also als Fachgesellschaft und als Fachbereich abgespalten haben von den Allgemeinchirurgen. Und damals waren die auch noch relativ breit aufgestellt und das hat sich halt bei uns so fortgesetzt. Also wir machen wirklich alles von den angeborenen Fehlbildungen, was sicher unsere Kernkompetenz ist, aber auch Urologie, Kindertraumatologie, plastisch-chirurgische Chirurgie, also sowas bei Verbrennung und sowas. Also ein ganz, ganz großes Spektrum.
Was aber auch heißt, dass man eine Menge Anatomie kennen muss. Und das andere ist ja auch, viele Operationen brauchen einfach auch Übung.
Genau, auf jeden Fall. Also das ist auch in großen Häusern wie jetzt unserem so, dass im Team sich einzelne Leute spezialisieren. Also wir haben einen sehr, sehr guten Kindertraumatologen. Wir haben eine kleine Gruppe an Leuten, die Kinderkrebschirurgie betreibt. Ich mache so mehr die Vorderdarmgeschichten, also so mit Ösophagus, also Speiseröhre, Magen, Leber, Darm, Gallengänge vorderer Dünndarm. Und dann gibt es Leute, die sich mehr mit den mit der plastisch-chirurgischen Therapie beschäftigen und so weiter.
Aber also, nun sind Sie auch in einer sehr großen Klinik in München. Wie sieht das denn aus? Wann müssen Kinder überhaupt operiert werden? Klar, also wenn die stürzen, sich ein Bein brechen, vollkommen klar, dass da was gemacht werden muss. Aber was sind so die häufigsten Indikationen eigentlich für eine Operation?
Genau, also sogar das mit dem Beinbrechen ist so eine Sache, ne? Also bei Kindern, wenn man wirklich weiß, wie die heilen und wie viel Regenerationspotenzial die haben, dann ist es so, dass tatsächlich relativ wenig Kinder nach Knochenbrüchen operiert werden müssen. Und das ist genau das, was uns
praktisch... Das heißt, oft reicht auch Richten, Gipsen.
Absolut, ne? Und das ist natürlich viel, viel schonender auch für das Kind. Und das ist genau der Punkt, denn wenn diese Kinder zu einem erwachsenen Unfallchirurgen kommen, dann wissen die häufig nicht so sehr, wie das Korrekturpotenzial ist. Und man muss halt beim Kind wirklich darauf achten, dass auch die Wachstumsfugen nicht beschädigt werden durch den Eingriff. Und dazu braucht man eben eine spezielle Kompetenz und die ist bei Kinderchirurgen, das kann man sagen, gegeben. Ne? Was sind die häufigsten Operationen? Ja, ganz banale Sachen wie Blinddarmentzündung, also Appendektomien, viele Leistenhernien, bei Jungs Hodenhochstände und sowas. Das ist so, ja, die von der Masse her macht das viel aus. Bei uns, wir sind natürlich so eine große Klinik, wo viel auch zuverwiesen wird. Bei uns sind das ganz klar die angeborenen Fehlbildungen. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel mit einer unterbrochenen Speiseröhre geboren ist oder es hat keinen Anus, ne, das sind dann so Fehlbildungen, die passieren können, wo wir dann gerufen werden und wo wir dann diese Rekonstruktion durchführen müssen.
Aber das sind dann auch keine so ganz häufigen Operationen in dem Fall, ne?
Nee, eben nicht. Also diese Operationen sind relativ selten. So, wir sagen, die meisten Operationen, also so eine Ösophagusatrosie, also fehlende Speiseröhre oder fehlender Anus, das kommt so mit 1 zu 3.000 Geburten vor. Also das ist nicht ganz häufig. Für uns auch nicht ganz selten. Ne? Also das sind immerhin 200 Kinder in Deutschland, die geboren werden. Aber wie Sie schon richtig sagen, das ist schwierig, bei den Zahlen A, eine Kompetenz zu erlangen, B, aufrechtzuerhalten und C, diese Kompetenz auch auf die nächste Generation der Kinderchirurgen praktisch abzubilden und die auszubilden. Deswegen plädiere ich und viele meiner Kollegen für eine Zentralisierung. Also ich denke, der Trend in den letzten 20 Jahren, dass so viele kinderchirurgische Einheiten entstanden sind, das ist nicht unbedingt patientengerecht.
Warum sind die entstanden? Also
das hängt mit dem deutschen Gesundheitssystem zusammen und wie wir im Endeffekt die Diagnosen entlohnen. Und es ist so, dass jetzt in der Pädiatrie vor allen Dingen neonatologische Fälle gut vergütet werden. Warum das so ist, das weiß man ja nicht so genau. Das ist einfach dieses DRG-System.
Also wenn Babys frisch auf die Welt gekommen sind.
Sozusagen. Genau, richtig. Mhm. Und gerade wenn Frühgeborene auf die Welt kommen. Also Frühgeborene sind sehr gut vergütet. Das ist natürlich auch richtig, weil es sind auch aufwendige Patienten, ne? Und die haben auch häufig etwas Chirurgisches, angeborene Fehlbildung, aber es gibt auch solche Erkrankungen wie nekrotisierende Enterokolitis, das ist so eine Darmentzündung, wo wir dann diese Kinder operieren müssen und das sind oft sehr kleine Kinder, muss man sich vorstellen, zwischen 600 und 800 Gramm oder so.
Aber das heißt, solche neugeborenen Stationen, die darf es dann nur geben, wenn es auch eine Kinderchirurgie gibt.
Genau, und da beißt sich praktisch die Katze in den Schwanz, ne? Weil dadurch, dass es lukrativ ist, sage ich mal, gibt es einen Anreiz dafür, dass auch kleinere Krankenhäuser und viele Krankenhäuser versuchen, dieses Level zu erreichen, also eine Level 1 Neonatologie. Und dazu braucht man halt einen Kinderchirurgen. Und der Kinderchirurg, jetzt mal sehr sarkastisch gesprochen, braucht eigentlich nur ja, einen Schrieb, wo drauf steht, dass er Kinderchirurg, sie Kinderchirurgin ist, und eine Puls und eine Sättigung, das reicht schon. Und dann kann man eben so etwas betreiben.
Aber das ist natürlich,
und das führt dazu, ja, dass sehr viele solche Einheiten entstehen. Und dann verteilt sich eben diese vielen Patienten auf diese vielen Einheiten. Und das ist eine Dilution, die man eigentlich nicht haben möchte.
Ist ja vor allen Dingen ein Problem, wenn es dann tatsächlich um seltene Sachen geht. Für Eltern ist ja wichtig, dass sie wissen, dass ihr Kind sozusagen in besten Händen ist. Sie haben so ein Netzwerk gegründet, auch das auf Telemedizin setzt. Also dass sie sozusagen auch sehr frühzeitig dann Spezialisten sich zusammenschalten können, um eben für eine sichere und gute Qualität zu sorgen. Erzählen Sie mal, wie das funktioniert.
Genau, also dieses Dilemma, das man hat. Also natürlich ist es gut, wenn man heimatnah eine Versorgung hat, ne? Also heimatnahe Anbindung. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, jedem klar, nach dem, was wir gesagt haben, dass man nicht in jedem Städtchen eine Kinderchirurgie haben kann, die dann auch noch wirklich erfahren ist, weil es einfach nicht so viele Patienten gibt, weil wir eben dieses große Spektrum an sehr seltenen Erkrankungen haben. Und um dieses Dilemma zu lösen, haben wir uns gedacht, vielleicht kann man einfach durch Netzwerkbildung und durch Telemedizin praktisch ja, das vereinen. Und unser Netzwerk, das geht wieder über diese Ösophagusatresin, mit dem ich mich sehr beschäftige. Und
also wenn Speiseröhren nicht komplett angelegt sind bei Kindern.
Genau, richtig, ja. Und was wir anbieten, ist, dass dann diese Kinder, die irgendwo geboren werden und von einem Kinderchirurgen oder einer Kinderchirurgin dort vor Ort behandelt werden, die das vielleicht jetzt nicht in den letzten Jahren gemacht haben oder in den letzten Monaten, dass die eine Möglichkeit haben, sich mit Experten zusammenzuschalten. Ja? Und dass wir dann über diesen Fall sprechen. Und in manchen Fällen, also häufig sind das sehr erfahrene, gute Kinderchirurgen, die im Prinzip das Wissen und die Kompetenz aufweisen können, aber manchmal eben einfach ein Update brauchen oder einen Ansprechpartner von einem Experten, der das jetzt, ja, ich sag mal, routinemäßig, regelmäßig macht. Und dann kann man im Team entscheiden, kann man das vor Ort operieren, muss dieser Patient an ein Zentrum verwiesen werden, ist es eine gute Idee, das so zu operieren oder anders. Wann soll man operieren? Genau das, was Sie angesprochen haben. Ne? Und solche Sachen. Und was sind die Rahmenbedingungen in dem Zentrum, wo operiert ist? Es ist ja nicht nur so, dass jetzt ein Kinderchirurg dort sein muss, der was kann oder die was können muss, sondern eben auch das ganze Team. Also das ist ja eine Teamsache. Man braucht Kinderanästhesisten, man braucht Kinderradiologen, man braucht Kinder, manchmal Pathologen, ne? Man muss ein kindgerechtes Umfeld haben, wo eben alles einfach so ausgerichtet ist auf das Kind. Und das ist schwierig in kleineren Zentren, die jetzt eben das alles nicht vorhalten können, weil es kostet einfach viel Geld, so ein Team aufrechtzuerhalten.
Ja. Wir sollten über einen Punkt noch sprechen. Wenn man sich Operationen im Bauchraum anguckt, bei erwachsenen Patienten werden die ja möglichst, sag ich mal, minimal invasiv durchgeführt, heißt kleine Schnitte, kleine Narben, Patienten können früher wieder nach Hause gehen. Wenn es um Operationen an Kindern geht, ist dieses minimalinvasive Operieren längst noch nicht an allen Kliniken Standard. Meine Kollegin Annika Meyer hat einen minimalinvasiven Eingriff in Frankfurt an der Universitätskinderklinik begleitet. Der Patient, ein 5 Jahre alter Junge, der hatte ständig Probleme mit aufsteigender Magensäure.
Team Timeout im OP3 an der Uniklinik Frankfurt. Kinderchirurg Till Martin Theilen und sein Operationsteam versammeln sich zum letzten Check-up, bevor die Operation beginnt.
Die Sterilität am Tisch ist gewährleistet.
Ja.
Bildmaterial ist vorhanden und gesichtet.
Operiert wird ein kleiner Junge. Bei der Geburt war seine Speiseröhre nicht mit dem Magen verbunden. Durch eine Operation in den ersten Lebenstagen konnte die Fehlbildung korrigiert werden. Dass der 5-Jährige jetzt noch einmal operiert werden muss, liegt an einer Spätfolge, die bei dieser Patientengeschichte nicht untypisch ist, erklärt der Direktor der Kinderchirurgie, Professor Udo Rolle.
Es hat sich eben ein sogenannter gastroösophagealer Reflux entwickelt, das heißt ein Rückfluss aus dem Magen in die Speiseröhre.
Der Junge hat Sodbrennen, erbricht oft und leidet häufig unter Lungenentzündung, denn Magensäure und Essensreste können durch den Reflux in die Lunge gelangen.
Deswegen besteht die Indikation heute, eine sogenannte Funduplicatio zu machen, also eine Antirefluxplastik am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen.
Dafür wird der obere Teil des Magens einmal um das Ende der Speiseröhre gelegt und zum Ring zusammengenäht.
Und das geschieht minimalinvasiv, also mit kleinen Schnitten werden Instrumente eingebracht, mit denen man die Bauchhöhle zunächst inspizieren kann und dann auch die Operation durchführen kann.
Füllt die lockere Magenmanschette sich mit Essen, drückt sie auf den Ausgang der Speiseröhre und hilft so, den Reflux zu verhindern.
Sehr gut, dann können wir an. Dann machen wir den Nabel noch einmal.
Operateur Till Martin Teilen lässt den Bauchnabel noch einmal desinfizieren und setzt dann den ersten kleinen Schnitt.
Jetzt hat der Kollege den Trokar, den Optik-Trokar durch den Nabel in den Bauchraum eingeführt.
Trokare sind Metallröhrchen mit einem Durchmesser von 3 bis 12 Millimetern. Durch sie werden die Operationsinstrumente eingeführt. Durch den Optiktrokar wird eine winzige Kamera geschoben.
So, jetzt machen Sie die großen Klemmen wieder ab. Und jetzt, wenn Sie gleich sehen, der Bauch wird gleich mit Gas gefüllt. Da kommt dann so ein bisschen hoch, die Bauchdecke.
Das leichte Aufblasen des Bauchs ist wichtig, um eine gute Sicht zu ermöglichen. Auf einem großen Bildschirm kann der Operateur jetzt genau erkennen, wo welche Organe liegen und wo er seine Geräte platziert. Chefarzt Udo Rolle erklärt, was es zu sehen gibt.
Jetzt sind wir im Bauch drin. Hier hängt der Magen direkt vor uns. Da ist die Milz mit dem etwas Fettgewebe drum, das ist die Milz. Daneben ist schon die Leber zu sehen. Und jetzt macht er erstmal die Einstellung, dass die Kamera scharf ist und dass alles gut zu sehen ist. Denn jetzt guckt er quasi unter sich, macht er jetzt die anderen beiden Arbeitstrokare, heißen die rein, wo die Instrumente dann da eingeführt werden.
Alle Trokare sind gesetzt, die Geräte platziert. Doch bevor Dr. Teilen beginnen kann, die Magenmanschette zu bauen, muss er erst einmal den nötigen Platz schaffen. Organe, die verletzt werden könnten, müssen vorsichtig beiseite gelegt oder hochgehalten werden. Anschließend muss verwachsenes Gewebe rund um die Speiseröhre gelöst werden. Es braucht ein bisschen Geduld, aber schließlich ist es geschafft.
Die Verwachsungen, die da waren, die haben wir jetzt gelöst. Wir haben jetzt hier hinter der Speiseröhre ein Fenster präpariert, wo wir jetzt hier schon den Magen von der Gegenseite einmal hinter der Speiseröhre durchgezogen haben.
Mit 3 Nähten wird der Magen ringförmig um die Speiseröhre geschlossen.
Die Manschette kommt eigentlich hier ganz gut zu liegen. Wir hatten ja gesagt, es muss etwas locker. Man darf es nicht ganz festmachen, dass der Esophagus, also die Speiseröhre, eingeengt ist, sondern nur, dass der Magen oben drauf liegt, einmal drumherum liegt. Und ich mache jetzt hier unten noch eine Naht und dann sind wir im Endeffekt fertig.
Die Instrumente und Trokare werden entfernt. Um die kleinen Schnitte zu verschließen, reicht meistens Hautkleber. In wenigen Tagen wird der kleine Patient sich von der Operation komplett erholt haben.
Eine Reportage von Annika Meyer. Kinderchirurgie, unser Thema heute. Unser Experte, Professor Oliver Münsterer aus München vom Haunerschen Kinderspital. Herr Münsterer, das minimalinvasive Operieren, Standard ist es nicht an allen Kliniken, Kinderkliniken. Wie kommt das eigentlich?
Leider nicht, weil es halt auch eine gewisse Expertise bedarf, solche Operationen durchzuführen. Und es ist aber tatsächlich so, dass da schon gute Studien sind, dass es schonender ist und die Patienten schneller wieder
auf dem Damm sind sozusagen.
Auf dem Damm sind, ja genau. Also wieder genesen sind, nach Hause gehen können. Und wir führen das eigentlich standardmäßig ein oder durch bei den meisten Indikationen. Sie haben ja schon gesagt, ich bin auch Sprecher der AG MIG. Also wir haben in der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie so eine kleine Gruppe und reden auch darüber, wie wir diese Verfahren auch eben populärer machen können, wie wir Leute da ausbilden können, wie wir Workshops durchführen können, manchmal auch so Telementoring machen oder auch eben Leute einladen, dass sie sehen, wie das geht bei uns.
Muss man da auch Befürchtungen so ein bisschen ausräumen? Also, weil ich meine, die Organe bei Kindern sind ja deutlich kleiner und ich kann mir vorstellen, dass dann Chirurgen auch Angst haben, dass sie nicht die richtige Übersicht haben und dann sieht man auf dem Bildschirm, sieht man alles nur zweidimensional und auch solche Sachen wie Knoten und sowas, das muss man ja alles üben. Das heißt, genau, Lernkurve ist hoch oder lang?
Lernkurve ist lang, es ist technisch also eine Herausforderung. Das muss man gut trainieren. Dafür haben wir also auch so ein Simulationslabor bei uns, aber wir sind eben auch eine große Klinik, die das vorhalten können. Das heißt, alle unsere Assistenten werden in diesen Techniken auch geschult. Man muss das vorhalten können. Ich finde es genau andersrum. Also ich sehe mit diesen Kameras viel, viel besser. Die Übersicht ist herausragend. Die Technik heute, ich meine, wir operieren alle in HD oder sogar 4K. Das ist Ultra HD. Das ist riesig. Das ist wie im Kino, sitzt man da drin und man sieht wirklich jedes kleine Blutgefäß und alles und kann dann genau dort schneiden, wo man schneiden muss. Im Vergleich zu einer Operation, wo das irgendwo da unten ist und ich versuche da Licht reinzubekommen in den Situs, das ist also meiner Ansicht nach deutlich besser. Ja.
Nun ist die beste Operation eigentlich mal ja die Operation, die man gar nicht machen muss. Insofern habe ich hatte mich gewundert, ich habe von Kinderchirurgen eine Meldung gesehen, wo sie sagen, Achtung, Trampoline. Trampolinspringen macht Spaß, aber Achtung, Unfallgefahr. Worauf muss man achten, damit nichts passiert?
Ja, ganz kurz gesagt, also Trampoline machen auf jeden Fall viel Spaß, sind auch gut für die Bewegung, aber man sollte halt auf jeden Fall darauf achten, dass ein Netz dort ist, dass immer jemand dass die Kinder beaufsichtigt und es sollten nicht mehrere Kinder auf einmal auf das Netz gehen.
Kinderchirurgie, unser Thema heute. Unser Experte Professor Oliver Münsterer, er ist uns aus München zugeschaltet und wir haben einen ersten Hörer, Cornelius Schlelein aus Nürnberg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich bin Großvater von 9 Enkeln und das freut mich jeden Tag, aber einer meiner Enkel, der Vincent, hat als 5-Jähriger ein Loch im Herzen. Und das wurde beim Kinderarzt in der Erstuntersuchung festgestellt und ist auch durch die Uniklinik in Erlangen bestätigt worden. Jetzt liegt das Loch am Herzen sehr nah an der Hauptschlagader. Was rät mir oder uns da der Professor Münsterer aus München? Eher eine OP minimalinvasiv, also über die Leiste oder über das Brustbein? Meine Frage.
Sehr gute Frage. Nur muss ich sie ein bisschen drosseln, weil ich bin Kinderchirurg und nicht Kinderherzchirurg. Das heißt, auch wenn wir als Kinderchirurgen ein riesiges Spektrum bearbeiten und für das verantwortlich sind, ist Herzchirurgie jetzt ausgenommen. Das heißt, es gibt spezielle Kinderherzchirurgen, die sich da wirklich gut auskennen. Und die Erlanger, kann ich sagen, dass die haben ein gutes Standing dort und die werden sie gut beraten. Jetzt ist es so, dass tatsächlich auch in der Herzchirurgie diese minimalinvasiven Verfahren tatsächlich auch sehr fortgeschritten sind. Und ich hoffe mal, dass man das in Erlangen bei Ihnen und bei Ihrem Enkel, dem Vincent, dann minimalinvasiv auch lösen kann. Aber dort sind wirklich die Spezialisten, die können Sie gut beraten. Das tut mir schrecklich leid, das ist einfach nicht unser Spektrum.
Ist klar, ja, beruhigt mich trotzdem diese Antwort ein bisschen, denn ich bin selber seit einem Vierteljahr dreifacher Bypassträger und dann kann ich das einfach nachvollziehen ein bisschen, wie das möglicherweise auf meinen Enkel dann zukommt. Vielen Dank für die Auskunft.
Ja, ich danke Ihnen, bitte. Herr Schlelein. Aber ein Punkt ist natürlich ganz wichtig. Wie werden eigentlich Eltern auf Operationen vorbereitet? Also was geben Sie denen mit?
Oder? Das ist ja die Herausforderung von unserem Fachgebiet, dass man nicht nur den Patienten da hat, sondern ein ganzes Umfeld, ein soziales Umfeld, die Eltern, die Verwandten, ne? Die Freunde zum Teil auch. Ne? Und alle haben irgendwie ein Baustein in diesem ganzen Gefüge, einen wichtigen Baustein stellen die da. Und die muss man mitnehmen, ist klar. Ne? Also wir operieren und wir behandeln im Team. Und zu dem Team gehören eben auch die Eltern. Das ist immer so eine Sache, die einen sehr zu denken gibt. Ne? Diese Eltern geben einem praktisch als Kinderchirurg das Allerwichtigste und Allerkostbarste, was sie haben. Ne? Und das gibt einem auch so ein bisschen einen Ansporn, wirklich das Allerbeste zu tun in jedem Falle, den wir behandeln.
Eine Hörerin hat uns gemailt. Sie berichtet, ihre Tochter, sie ist 2 Jahre und 3 Monate alt und sie hat seit ihrer Geburt einen Nabelbruch. Der Kinderarzt hatte bei den U-Untersuchungen gesagt, dass das häufig sei und dass sich das meistens auch bis zum 2. Lebensjahr von alleine wieder verschließt. Das ist aber dann nicht passiert. Und ihre Tochter gibt gelegentlich leichte Schmerzen am Nabel an und hat gelegentlich Verstopfung. Und die Mutter fragt sich dann, ja, wann sollte man solch einen Nabelbruch operieren oder muss man ihn operieren?
Sehr gute Frage. Und der Kinderarzt hat absolut recht. Ne? Ich muss sagen, das ist genau die richtige Antwort. Die meisten Nabelbrüche sind A, sehr häufig und B, die meisten Nabelbrüche gehen praktisch von selbst weg bis zum Alter von circa 2 bis 3 Jahren. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man wahrscheinlich den Nabelbruch verschließen. Also das hängt damit zusammen, dass gerade bei einem Mädchen später auch in der Schwangerschaft so ein Nabelbruch viel größer werden kann. Und das andere ist, in seltenen Fällen kann auch mal so ein Nabelbruch einklemmen, wie typischerweise eben beim Leistenbruch passieren kann. Beim Nabelbruch ist es sehr viel seltener, aber es kann passieren und das will man ja nicht. Die Nabelbruchoperation ist sehr kurz, das sind so 20 bis 30 Minuten maximal. Es geht in den allermeisten Fällen.
Was wird denn da gemacht?
In der Nabelbruch ist eine interessante Geschichte. Eigentlich haben wir alle, und das habe ich durch diese minimalinvasive Chirurgie gelernt, eigentlich hat jeder von uns so einen kleinen Nabelbruch, aber der ist halt, das ist ein kleines Loch in der Faszie, also in der Muskelschicht. Und im Normalfall ist der vielleicht 1-2 Millimeter groß. Und bei manchen Menschen ist er halt sehr viel größer und dann können Organe vom Bauch, also meistens eben Darm, Dünndarm, vorgepresst werden und dann sich praktisch dort rausdrücken. Und wie gesagt, die klemmen meistens nicht ein. Eingeklemmt bedeutet, dass die rauskommen und dann eben nicht mehr reinrutschen. Das ist beim Nabelbruch meistens keine Gefahr, kann passieren. Und diese Assoziation mit Verstopfung oder Bauchschmerzen, das ist immer noch ein bisschen schwierig. Was ist die Henne und was ist das Ei? Also wenn man drückt, wenn man jetzt Stuhlgang hat oder verstopft ist, dann ist es viel leichter, den Nabelbruch praktisch rauszudrücken und dann kommt der oder tritt er in Erscheinung. Aber ich würde sagen, das ist so eine Routine, einfach durchzuführende Operation, dass da wirklich der Vorteil den Nachteilen überwiegt und das sollte man dann durchführen. Das ist meistens ambulant gemacht. Da kommt man morgens rein, geht nachmittags nach Hause und dann
wie sieht
ist das Problem gelöst.
Ja, wie sieht das aus mit einem Leistenbruch? Das ist ja bei Kindern
bei
auch
einem
häufig.
Leistenbruch,
das Verklemmungsrisiko ja natürlich größer. Ne?
Viel größer, ja. Ein Leistenbruch ist bei Kindern meist angeboren, auch wenn der auch später erst auftritt. Also wenn so ein 6-Jähriger kommt mit einem Leistenbruch, der hat meistens einen angeborenen Leistenbruch. Das ist anders als die Leistenbrüche bei Erwachsenen. Dort sind viel häufiger die direkten Leistenbrüche, also die Löcher in der Faszie. Bei uns ist es eine angeborene Fehlbildung. Hat sich was nicht verschlossen, was normalerweise sich verschließt. Und das kann man auch wieder in einer relativ kurzen, bei uns minimal invasiv durchgeführten Operationen.
Wir sprechen gleich weiter drüber. Kinderchirurgie, unser Schwerpunktthema heute. Unser Experte ist der Kinderchirurg Professor Oliver Münsterer vom Haunerschen Kinderspital München. Und jetzt schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas Kinderchirurgie an. Operation lustig.
Nochmal. Also einmal husten, einmal grinsen und einmal weinen. Sehr gut. So, das wird dann hier durch den Computer gehauen. So, aha, nicht schlecht, guck mal. Hier steht entlassen. Das heißt, du kannst hier bald entlassen werden. Super.
In vielen großen Kliniken gibt es sie, Clowns, Klinik-Clowns. Sie können helfen, Kindern und auch Eltern ein Stück weit die Angst zu nehmen. Professor Winfried Bartlen ist Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Er setzt schon lange auf die Kraft des Humors und er hat die Wirkung der Kinderclowns sogar wissenschaftlich untersucht. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, an welche Erfahrung mit Clowns er sich besonders nachdrücklich erinnert.
Das war noch in meiner Zeit in Greifswald. Vor 4 Jahren haben wir einmal 2 Wochen lang die Klinik-Clowns bei uns gehabt als normale Mitglieder des Behandlungsteams.
Was hatte das für einen Effekt auf die Kinder?
Die fanden es toll. Die Kinder fanden es toll, die Eltern fanden es toll, die Clowns fanden es auch toll. Von meinen Kollegen fanden es nicht alle gut.
Weil die Ärzte fanden es aufregend, aber anstrengend, oder was?
Es war sehr anstrengend, auch die Schwestern fanden es sehr anstrengend. Stellen Sie vor, Sie haben eine Klinik mit kranken Kindern, mit allem, was dazugehört, Infusionen und Gipsen und was halt eine Klinik dann so ist. Na, und da geht eine Visite durch, die von einem Clown angeführt wird. Und sie wollen ja wirklich auch medizinisch eine richtige und gute Visite machen. Aber durch die Clowns hatte das Ganze dann eine Leichtigkeit und eine, dass man wieder gezeigt hat, wie schön unser Job eigentlich ist und wie gerne eigentlich Kinder auch darauf reagieren, dass eben nicht alles so ernst ist, was uns dann auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat.
Was ist eigentlich das Konzept der Klinik-Clowns?
Das ist es eben, den Kindern nahezubringen, ihr seid ja nicht vergessen in dieser großen Klinik, wo ihr kein Spielzeug habt, wo ihr nicht selbstbestimmt seid, wo ihr vielleicht sogar Schmerzen habt, wo ihr alleingelassen werdet, sondern wir kommen zu euch und machen Spaß mit euch. Ihr lacht doch gerne und zeigen euch, dass das Leben auch schön ist. Das Ganze entstand eigentlich vor allen Dingen in der Onkologie, also als die Clowns zu den Kindern gegangen sind, die eben Krebs haben, die ja oft sehr lange in der Klinik sind, über Monate, wenn nicht gar Jahre. Und dass diese Kinder natürlich extrem empfänglich sind für freundliche, fröhliche Zuwendung, eben abseits vom Medizinischen, das ist ja wohl auf der Hand. Und das hat sich ganz eben dann auch ausgedehnt, dass eben die Clowns eben alle Kinder besucht haben und nicht nur die schwerkranken Krebskinder.
Nun ist das Konzept ja schon ein paar Jahre alt, sag ich mal, von den Klinik-Clowns.
Ja,
und der Clown ist ja eine besondere Figur, die heute in Kinderleben gar nicht mehr so furchtbar oft vorkommt. Aber was ist das Besondere bei dem Clown? Ist es, dass er eben nicht nur Spaß macht, sondern dass immer auch die Grenze zum Traurigen auch darauf gut mit reagieren kann?
Wobei ich glaube, dass da eher Erwachsene drauf. Also so weit gehen eigentlich Kinder, also jedenfalls junge Kinder, ich meine die 16-, 17-Jährigen verstehen es natürlich. Aber ich glaube, junge Kinder sind überfordert die Traurigkeit, die auch beim Clown mit dabei ist. Die sehen nur das Lustige und Spaßige. Und man ist ja erstaunt, dass Kinder, die so überfüttert sind ja heutzutage von den ganzen Medien und sie können ständig irgendwelche Handys schauen und Filme schauen und Attraktionen schauen und dass sie sich überhaupt noch für Clowns interessieren. Aber ich kann nur sagen, das ist so. Und die Kinder starren eher etwas stumm und gelangweilt auf ihr Handy, aber wenn da ein Clown ins Zimmer kommt, dann leuchten die Augen der Kinder und sie legen das Handy weg und sind fasziniert von dem, was dann passiert. Also es ist immer wieder erstaunlich, auch heutzutage bei diesen übersättigten Kindern, dass der Clown nach wie vor noch eine große Attraktion auf sie ausübt.
Nun haben Sie den Effekt der Clowns im Krankenhaus auch wissenschaftlich untersucht.
Ja.
Welche Effekte haben Sie nachweisen können?
Wir haben nachweisen können durch evaluierte Fragebögen bei Kindern und Eltern, dass es den Kindern besser geht, wenn der Clown sie in den OP begleitet zum Beispiel, dass sie das toll finden, dass sie da abgelenkt waren, keine Angst hatten. Die Eltern haben sich genauso geäußert, weil wenn es dem Kind gut geht, geht es natürlich den Eltern auch gut oder umgekehrt. Ne? Und wir haben Oxytocin gemessen im Speichel, also sogenannte Glückshormon, was natürlich sehr viele Wirkungen hat, aber es ist assoziiert mit Wohlbefinden, mit Geborgenheit, mit Kuscheligkeit. Und dieser Wert war signifikant erhöht bei den Kindern, die einen Clown als Begleitung hatten.
Das heißt, es gibt sozusagen mehr Zutrauen in einer ernsthaften, auch bedrohlichen Situation, wie eine Operation ja nun ist, die normalerweise ja sehr viel Angst macht.
Ja, das macht natürlich Angst. Und wenn da eben eine Ablenkung ist, die eben die fröhliche Seite zeigt und schau mal, du bist bald auch wieder fit und du musst jetzt nur das über dich ergehen lassen, damit du eben wieder fit werden kannst, die eben auch die Zeit nach der Operation eigentlich auch vorspielt oder sich lohnt, diese ganzen Mühen auf sich zu nehmen. Wenn das guten Clowns gelingt, und wir hatten sehr, sehr gute Clowns, also die wirklich schauspielreif waren, die also dieses Zaubern, dieses Lächeln in den Augen der Kinder, dieses Strahlen des Gesichtes, das haben unsere Clowns geschafft und ein Fernseher oder ein Handy schafft das nicht.
Nun sind Sie in Bielefeld. Haben Sie da auch Clowns?
Haben wir auch, natürlich, ja. Da haben wir auch, Clowns.
Wie ist das überhaupt an deutschen Kinderkliniken? Sind Clowns da Standard inzwischen?
Ja, inzwischen schon, denke ich. Die meisten, gerade größeren Kliniken, haben Clowns, die eben, wie gesagt, vor allen Dingen die chronisch kranken Kinder natürlich betreuen, was ja auch vollkommen richtig ist. Wobei eben die meistens eben erst am Nachmittag kommen und dass mal Clowns wirklich morgens auch mit dabei sind, das gab es meines Wissens eigentlich nur bei uns.
Was müssen Clowns können? Also wie werden die vorbereitet? Das ist ja auch für Schauspieler oder Laienschauspieler auch kein Alltagsgeschäft, in eine Klinik zu gehen.
Eine ganz bunte Truppe. Es sind professionelle Schauspieler, also in Greifswald waren auch professionelle Schauspieler vom Staatstheater dabei, aber auch Laien, die das eben gerne machen, die sie aber wöchentlich getroffen haben und richtig vorbereitet haben. Also da wurde auch wirklich erstmal Selbsterfahrung, warum will ich das machen, was ist mein Bedürfnis, Kinder fröhlich zu machen, bis hin zu Rollenspielen und natürlich auch es gibt auch professionelle Fortbildungen. Gerade die Stiftung Humor hilft heilen vom Eckart von Hirschhausen kann da auch professionelle Fortbildungen vermitteln. Also die nehmen das ernst, ihren Job, die Clowns. Sie gehen da nicht einfach hin und schneiden Grimassen, sondern die meisten bereiten sich da gewissenhaft und sogar Richtung professionell darauf vor.
Wie viel müssen die wissen über die, sag ich mal, gesundheitliche Situation von jedem einzelnen Kind, damit das funktionieren kann?
Das müssen sie. Die Kinder sind so unterschiedlich und oft sind die Kinder, die am kränkesten sind, eigentlich am fröhlichsten und am offensten und die, die eigentlich gar nichts haben, die verkriechen sich total. Also da sind Kinder so unterschiedlich, wie Kinder halt sind. Aber die Diagnose, will ich mal so sagen, die Diagnose spielt eigentlich für die Clowns keine große Rolle. Nein.
Wie finanzieren Krankenhäuser das? Also gibt es Clowns auf Rezept?
Leider noch nicht. Aber wobei es Bestrebungen gibt, soweit ich weiß, in der Schweiz und Portugal, wo Clowns auch sogar vom Klinikbudget richtig angestellt werden und also vom Klinikbudget bezahlt werden. Zumindest vor ein paar Jahren gab es da mal ein paar Pressemeldungen. Nein, es sind Spenden vor allen Dingen. Meistens sind es eben Vereine, die sich einem durch die Spenden finanzieren. Und auf Rezept gibt es leider noch nicht, was ich aber sehr schön fände. Und ich habe eigentlich auch gehofft, dass die Krankenkassen eigentlich auf unsere Ergebnisse etwas reagieren. Aber sie sind da doch wohl eher am Sparen interessiert.
Operation Lustig, was Klinik-Clowns leisten und warum es sie nicht auf Rezept gibt. Professor Winfried Bartlen war das, Chefarzt der Klinik für Kinderchirurgie am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Kinderchirurgie, unser Schwerpunktthema heute. Und am Telefon ist Frau Warti aus Karlsruhe. Schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich hätte eine Frage an Herrn Doktor, und zwar habe ich einen Sohn, der wird bald 4 Jahre alt und wurde mit einer Hypospadie und einer Esophagusatresie geboren. Beides wurde operiert.
Moment, heißt auf Deutsch?
Bitte?
Heißt auf Deutsch?
Hypospadie ist eine Fehlbildung am Penis.
Ja.
Die Harnröhre sitzt nicht wie normal oben an der Eichel, sondern weiter unten. Und die Esophagusatresie wurde ja vorhin besprochen.
Ja.
Die Fehlbildung der Speiseröhre. Und es ist nun so, dass ich nach all den Jahren auf und ab und ganz viel Stress jetzt endlich an eine Klinik geraten bin, wo ich mit der Esophagusatresie sehr gut aufgehoben bin, in Stuttgart. Was die Hypospadie anbelangt, bin ich immer noch sehr unsicher, weil es heißt nur, dass er nochmal operiert werden soll. Und er hat bereits 5 Eingriffe unter Vollnarkose hinter sich. Und als Mutter ist man dann irgendwann mal total überfordert und ich weiß aber nicht, wo ich mich dann an Experten wenden kann. Also es hieß ja vorhin, dass man am besten an Kliniken gehen soll, wo dann auch tatsächlich Experten vorhanden sind. Wie finde ich denn heraus, an wen ich mich da wenden muss?
Herr Münzer.
Das ist eine sehr gute Frage. Wirklich. Also mit anderen Worten, die Esophagusatresie, da sind Sie jetzt in guten Händen. Stuttgart ist eine große Klinik und die haben auch einen Schwerpunkt in der Esophagusatresie. Und jetzt suchen Sie praktisch das Pendant dafür für die Hypospadie.
Genau.
Ist das so? Und ist er schon an der Hypospadie operiert worden oder ist er nur an der Ösophagusatresie operiert worden?
Genau, die Hypospadie wurde operiert, er war ein Jahr, 4 Monate alt. Jetzt heißt es, dass, also ich habe es auch gesehen, die Harnröhre mündet immer noch nicht an der richtigen Stelle, sondern immer noch weiter unten. Und es ist auch eine leichte Drehung zu sehen, deswegen heißt es, dass er eigentlich nochmal operiert werden sollte. Und ich bin total verunsichert und würde mich gerne mal an einen Experten wenden.
Auf jeden Fall. Also das Wichtigste ist, das ist jetzt keine Dringlichkeit. Sie sollten jemanden finden, dem oder der Sie vertrauen und die eben entsprechendes Know-how und Kompetenz vorhalten kann. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Hypospadie, sondern eigentlich auf alles, was wir gesagt haben, diese seltenen Erkrankungen. Ich würde ganz offen mit den Ärzten reden. In den meisten Fällen handelt es sich nicht um Notfälle, das heißt, man muss das nicht sofort machen, man sollte sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Einfach fragen, wie viele haben Sie denn in dem letzten Jahr operiert daran? Wie viele haben Sie insgesamt operiert daran? Die Aussagen, ich glaube, das merkt man, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Und dann kann man eine Entscheidung treffen, ob man diesem Menschen vertraut, diesem Arzt vertraut oder nicht.
Aber das heißt, man muss schon eine Menge rumtelefonieren dann, oder? Wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, also ich meine, es gibt ja einfach große Kinderchirurgien. Es ist klar, eine Kinderchirurgie, die jetzt einen oder zwei Kinderchirurgen angestellt hat, die sozusagen da die Fahne hochhalten, dass da eine Kinderchirurgie existiert, die haben meistens nicht so die Erfahrung. Also ich würde die großen Kinderchirurgien anfragen. Und meistens in den größeren Kinderchirurgien gibt es ganze Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Also wir haben jetzt zum Beispiel so eine Sektion Kinderurologie, die wir auch gemeinsam mit unseren Kollegen aus der Erwachsenenurologie betreuen. Das heißt, da sind Ärzte aus beiden Fachrichtungen dabei. Und das ist für uns ganz wichtig, nicht nur, dass wir die Kinder gut behandeln, sondern dass diese Kinder, wenn sie größer werden, auch praktisch eine Transition in die Erwachsenenmedizin erhalten, sodass die gut betreut sind, lebenslang.
Wie gut funktioniert das? Also, gerade der Übergang ist ja oft kritisch. Also.
Das ist super kritisch und ganz schwierig, ne, weil das liegt auch wieder daran, dass unsere Kollegen aus der Erwachsenenmedizin meistens eben wenig Kinderchirurgie mitbekommen in ihrer Ausbildung und b, meistens mit anderen, mit den typisch erwachsenen Krankheitsbildern auch besser abgebildet sind von der Bezahlung her. Ne? Das heißt, es wird nicht in unserem System nicht so entlohnt, diese Transitionsmedizin. Und das ist ein absolut wichtiger Faktor, weil diese Kinder, die gehen nicht einfach irgendwo in die weite Welt hinaus. Die nehmen ihre Krankheit mit und die brauchen jemanden, der sich dort auskennt und bei dem oder bei der sie gut aufgehoben sind.
Frau Warthy, ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, vielen Dank.
Okay, ich danke Ihnen und Grüße nach Karlsruhe. Wir haben noch eine Mail bekommen von einem Hörer aus Münster. Ein ganz schwieriges Thema, weil es geht um die Körpergröße. Und er fragt, darf man eigentlich die Körpergröße, wird das heute noch korrigiert? Macht man das mit Wachstumshormonen oder operativ oder sollte man da eher nicht eingreifen? Wie ist da im Moment die Situation in der Medizin? Also darf man sozusagen Menschen auf die normale Durchschnittsgröße bringen oder sollte man da wirklich sehr vorsichtig sein?
Das ist ein unglaublich spannendes und komplexes Thema. Ne? Also grundsätzlich kann man das nicht pauschal beantworten, wie man sowas angeht. Ne? Aber wo wir Kinderchirurgen eine Rolle spielen, also es gibt Patienten, die haben eine viel frühere Pubertät. Also die gehen praktisch schon im Vorschulalter oder in der Vorschule, ja, gibt es auch, aber hauptsächlich im Grundschulalter in die Pubertät. Und was dann passiert, ist, dass die sehr schnell wachsen und dann aufhören zu wachsen. Also sie sind die Größten in der Grundschule und die Kleinsten in der späteren Schule. Und da können wir solche Pubertätsblocker benutzen. Das macht man auch manchmal, bringt man das chirurgisch rein. Das sind so kleine Kapseln, die praktisch für ein Jahr lang dann dieses Hormon blockieren. Und da war ich früher mal involviert. Wir haben ganz, ganz viele von diesen Kapseln eingesetzt bei diesen Patienten. Das ist sicher was, was man, was nicht jetzt physiologisch ist, wo man auch steuern kann. Verlängerung von Knochen, das haben wir eine Weile lang, als ich Oberarzt in Leipzig war, gemacht, wo wir so Ringfixateure genommen haben und dann jeden Tag so ein paar Millimeter oder Millimeter die Knochen praktisch vergrößert haben, in die Länge gezogen haben. Ich sehe das ziemlich kritisch, muss ich sagen. Ich meine, unsere Gesellschaft geht dorthin, dass wir die Leute einfach so akzeptieren, wie sie sind. Und es gibt einfach kleine und es gibt große und es gibt dicke und dünne und es gibt blonde und dunkelhaarige und dunkelhäutige und hellhäutige, und das ist auch gut so. Und ich glaube, als Gesellschaft müssen wir einfach das akzeptieren, dass wir alle unterschiedlich sind, Gott sei Dank.
Zumal diese Eingriffe und, ja nun auch also sehr aufwendig und auch nicht angenehm waren. Ne?
Auf jeden Fall. Ne? Also muss jeder irgendwie einem Standard entsprechen. Also wenn es ein Leiden gibt von dem Individuum, dann kann man das indizieren. Das muss man aber im Einzelfall besprechen mit dem Individuum, also dem Patienten, mit dem Umfeld, und dann eine Entscheidung treffen. Ich würde es viel besser finden, wenn unsere Gesellschaft sich dahingehend wandelt, dass wir einfach jeden so akzeptieren, wie sie oder er ist.
Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, der fragt an wegen Skoliose, also Wirbelsäulen, Fehlstellung bei Jugendlichen. Ist da eine Korrektur sinnvoll überhaupt, bevor die Wachstumsphase abgeschlossen ist? Mhm. Und was kann man machen? Also was kann man überhaupt machen noch?
Genau. Das ist auch wieder so ein Thema, das ein bisschen außerhalb der Kinderchirurgie ist. Also wir haben so ein breites Spektrum, aber das ist jetzt ein bisschen außerhalb. Das sind nämlich meistens Kinderorthopäden, die das behandeln. Die Skoliose wird im Allgemeinen nicht operativ behandelt. Das heißt, man kann dort viel machen mit Stützen, mit Korsetts und sowas, mit Physiotherapie. Und ich würde sagen, das ist auch sowas, wo man im Einzelfall dann entscheiden muss, muss man hier etwas operativ durchführen. Das sind sicher Ausnahmefälle. Die meisten kann man sicher ohne Operation behandeln.
Wir haben eine Hörermail bekommen aus, ich nehme an, aus Portugal. Da geht es darum, um Lebertransplantation in sehr frühem Alter bei Kindern ab 10 Monate. Und die Frage, wie gut sowas vorgenommen werden kann, das ist natürlich kommt nicht sehr häufig vor. Und auch in Deutschland wahrscheinlich nicht sehr häufig vor, oder?
Genau, richtig. Und deswegen braucht man so eine Zentralisierung, was wir schon angesprochen haben. Wir sind eines dieser Zentren in Deutschland, die auch bei Kindern Lebertransplantationen durchführen, zusammen mit unseren Transplantationschirurgen, also den Erwachsenenchirurgen, der AVTC. Und das sollte auch wiederum in diesen Zentren passieren. Natürlich, man braucht ein hohes Maß an Expertise. Wenn das indiziert ist, ist es indiziert. Also die häufigsten Gründe für eine Lebertransplantation im Kindesalter sind A, Lebertumoren, also zum Beispiel das Hepatoblastom, das bei uns auch häufig operiert wird. Und manche dieser Kinder brauchen einfach eine Lebertransplantation. Da ist der Tumor so weit fortgeschritten, dass man dass die eigene Leber das nicht mehr schafft, ihre Aufgaben zu erfüllen. Die andere.
Welche Rolle spielen Speicherkrankheiten?
Das ist auch so eine Sache. Also, das ist sicher auch eine Indikation. Und dann aus kinderchirurgischer Sicht die sogenannte Gallengangsatresie. Da wurde uns jetzt gerade letzte Woche ein Kind zuverwiesen. Das ist praktisch eine Erkrankung, eine entzündliche Erkrankung der Gallenwege, die dann zugehen. Und diese Kinder, wir haben eine Operation dafür, aber einige dieser Kinder brauchen trotzdem später in ihrem Leben eine Lebertransplantation. Und manchmal brauchen die das auch gleich am Anfang, gerade wenn diese Gallengangsatresie spät entdeckt wird.
Hm. Welche Rolle spielt inzwischen die Lebensspende bei der Leber?
Eine ganz große Rolle bei den Kindern, weil wir praktisch häufig von den Eltern einen Teil der Leber als Spendeorgan akzeptieren können und dann auch transplantieren können.
Sie haben vorhin gesagt, viele Operationen sind relativ selten, auch wenn es zum Beispiel um Fehlbildungen der Speiseröhre geht. Trotzdem gibt es ja oft auch Weiterentwicklungen. Sie hatten an einem auch mit geforscht, auch mit Kollegen aus den USA zusammen. Da geht es um Magnete, die sozusagen bei der Operation, beim Eingriff helfen, dass die beiden Enden der Speiseröhre gut zusammenhalten. Wie funktioniert das und wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, das ist eine sehr spannende Sache, die wir gerade entwickeln. Es geht darum, dass diese Kinder mit Speiseröhren Atresie mit unterbrochener Speiseröhre häufig gerade bei den Fällen, die komplex sind, wo der Abstand zwischen den beiden Enden sehr lang ist, mehrere Operationen brauchen. Und die Frage ist, wie kann man diese Operation möglichst schonend und minimalinvasiv durchführen? Und dort haben wir ein Verfahren entwickelt, wo man zunächst mal die Enden zusammenbringt und damit unter Spannung zusammennäht, ohne zu verbinden, dann können die wachsen, die Spannung kann abnehmen und dann kann man in einen zweiten Eingriff, der rein endoskopisch ist, also das heißt, man braucht nicht mehr weder einen großen Schnitt zu setzen, noch mit kleinen Instrumenten irgendwie in den Körper reinzugehen, das ist eine reine endoskopische Operation, oben und unten in die beiden Enden in einen Magnet reinbringen. Und diese Magneten sind speziell geformt, sodass sie die Verbindung zwischen den beiden Enden dann bewerkstelligen und dann das Kind darüber essen kann. Und das funktioniert super gut. Da haben wir jetzt gerade die ersten 4 Patienten publiziert. Und ja, wir denken, dass das eigentlich die Zukunft ist, weil es ebenso schonend ist.
Wie lange bleiben die Magnete drin?
Oder
verschwinden die irgendwann?
Genau, die machen praktisch innerhalb von 8 bis 10 Tagen diese Verbindung und dann werden die mit dem Stuhl ausgeschieden. Also die gehen dann praktisch durch den Körper durch und dann landen die in der Windel und dann sieht man die dort. Und die sehen auch sehr schön aus, die sind vergoldet, also die findet man dann.
Und gibt sie dann wieder zurück.
Ja, genau, im Moment schon, also weil wir analysieren natürlich dann, was mit denen passiert ist und ob die dann noch so intakt sind, wie wir das auch gerne hätten. Und bis jetzt ist das auch der Fall so.
Kinderchirurgie, das war heute Thema der Sprechstunde. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen haben, die uns gemailt haben. Dank an unseren Experten, an Professor Oliver Münsterer. Er ist Direktor der Kinderchirurgie im von Haunerschen Kinderspital am LMU-Klinikum in München. Und er ist Sprecher der AG Minimalinvasive Kinderchirurgie der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie.